Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Die letzte CDP-Folge ist noch gar nicht so lange her, aber das Thema ist halt so spannend und vor allem relevant, dass ich unbedingt noch eine weitere Folge dazu aufnehmen wollte. Und das Beste, heute sind gleich zwei ganz, ganz tolle Gäste dabei, und zwar von Bräuninger. Einmal die liebe Lisa Mann, Teamlead Martech und Data Activation, und vielleicht kennt ihr es hier noch, Theresa Schmidt, Head of Performance Marketing. Theresa war schon mal vor 2 Jahren zu Gast. Wir starten ganz am Anfang und beleuchten, wie man eine CDP aufsetzt, wie die Zusammenarbeit zwischen den relevanten Stakeholdern organisiert ist, welche Entscheidungskriterien beim Pitch wichtig waren, welche Use Cases aktuell schon umgesetzt werden, welche Kanäle jenseits von Performance Marketing auch noch relevant sind und auch schon angebunden sind und wie Business Cases gerechnet wurden und werden. Extrem spannende Einblicke und das von gleich 2 Führungskräften von Bräuninger. Das gibt's nur bei den Marketing Pioneers in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Reinhören.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hi ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Theresa war ja schon mal dabei vor 2 Jahren, da haben wir über Performance-Marketing vorwiegend gesprochen, die Performance-Marketing-Kanäle. Heute in der Dreierrunde freut mich ganz besonders, weil wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema dabei, und zwar euer CDP-Projekt, Customer Data Platform-Projekt. Bevor wir da jetzt aber reingehen, stellt euch doch netterweise mal ganz kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, was macht Bräuninger, und vielleicht könnt ihr sogar schon ein paar Sätze zu sagen, wie ihr aufgestellt seid, da ihr auch beide in der Abteilungsverantwortung seid.
Ja, hi, ich bin die Theresa. Ich leite und verantworte den Bereich Customer Marketing bei Bräuninger. Zu meinem Verantwortungsbereich gehört das Performance Marketing, SEO, Marketing Intelligence, Media Strategy und das Thema Martech. Zusätzlich treibe ich eben auch als Teil- oder Projektlead unterschiedliche Themen und Initiativen voran, wie zum Beispiel auch die Nutzung der CDP. Wer oder was ist Bräuninger? Ich denke, den meisten Hörern ist Bräuninger ein Begriff. Bräuninger ist der Omnichannel Fashion Retailer im Premium- und Luxusbereich. Bräuninger hat derzeit 12 stationäre Department Stores in Deutschland und Luxemburg und eröffnet jetzt eben auch noch einen weiteren Store in Hamburg. Hinzu kommt unser Online-Shop bräuninger.com, mit dem wir aktuell in 10 unterschiedlichen Märkten aktiv sind. Bräuninger konzentriert sich hier überwiegend auf die Segmente Fashion, Beauty, Accessories and Home and Living.
Hervorragend, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Lisa Mann. Ich arbeite seit 15 Jahren im Online-Marketing und bin seit 2021 bei Bräuninger und verantworte dort den Bereich Martech und Data Activation. Mit meinem Team bin ich da vornehmlich verantwortlich für die technologischen und datenseitigen Voraussetzungen in unserem Bereich Customer Marketing. Also übersetzt heißt das, wir arbeiten sehr eng mit den Fachbereichen zusammen, wie beispielsweise dem Performance Marketing, wie beispielsweise dem CRM Marketing, Analytics, um daraus entsprechende Anforderungen und Use Cases abzuleiten, die wir in Richtung Kundenansprache dann sozusagen zur Aktivierung bringen. Das machen wir mit meinem Team. Und organisatorisch eingegliedert haben wir ja diverse Bereiche, wie beispielsweise das Customer Marketing, wo eben auch noch ein Media Strategy dazu gehört, ein Marketing Intelligence Bereich, wo wir uns eben ganz genau auf die Kampagnensteuerung fokussieren, um eben dann auch die verschiedenen Aktionen, die wir haben, unsere Produkte, Angebote entsprechend an unsere ganz verschiedenen Kundengruppen zu bringen.
Das heißt, ihr beide seid jetzt Peers innerhalb des Customer Marketings, habe ich das richtig verstanden? Also genau. Ihr habt sozusagen den gleichen Chef oder gleiche Chefin, okay.
Genau.
Okay, verstanden. Lass uns mal ein bisschen ins Projekt reingehen. Also die erste Frage, die ich natürlich stellen muss, warum habt ihr euch überhaupt mit dem Thema CDP beschäftigt?
Ja, CDP ist natürlich ein spannendes Thema, was wir aus unterschiedlichen Ebenen heraus angegangen sind. Also auf der einen Seite gibt es natürlich die ganzen externen Faktoren, wie beispielsweise das Thema datenschutzrechtliche Restriktionen, das kennen wir alle, das Thema Browser-Restriktionen, dass wir da eben auch deutliche Herausforderungen haben, Kunden zu erkennen, Kunden entsprechend personalisiert zu adressieren und eben auch auf der anderen Seite die Anforderungen eben seitens der Kunden, wie gehen wir eigentlich als Unternehmen mit Daten um? Weil auch da ist natürlich ein deutlich sensitiverer Blick darauf, wie Kunden auch den Umgang mit ihren Daten handhaben möchten. Das ist mal so der eine Blick. Und der andere Blick ist natürlich, dass wir den Anspruch haben, in der Personalisierung, in der Kundenansprache, die wir durchführen, wie ich das eben schon mal gesagt habe, unsere Angebote, wie beispielsweise, wir haben ganz tolle Sortimentsangebote im Bereich Luxus oder wir haben auch ein tolles Kundenprogramm wie Beyond, dass wir das eben entsprechend sehr gezielt und auch in der Ansprache sehr genau an unsere unterschiedlichen Kundengruppen herantragen. Und das müssen wir natürlich auch technologisch umsetzen. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch im Bereich der Marketing-Effizienz als weitere wichtige Säule, dass wir da das Thema der Datenverluste abfangen müssen und in der Folge auch entsprechend eine eigene Datenbasis aufbauen, wo eben auch das Thema Datenhoheit dazugehört, sodass wir uns ein Stück weit unabhängig davon machen, von dem ganzen Thema Third-Party-Cookies oder eben auch, dass generell Marketingpartner eigenständig Daten sammeln und verarbeiten und wir eben gar nicht die Hoheit darüber haben und eben auch eigene Insights über unsere Kunden entwickeln können.
Da waren jetzt relativ viele Beweggründe dabei. Ich meine, die Marktveränderung, die ist ja allseits bekannt und haben wir auch häufig im Podcast schon besprochen. Stichwort Cookie-Loss, den du jetzt auch gerade nochmal geschildert hast, das Thema Datenschutz. Das sind jetzt neue Themen, beziehungsweise Themen, die in den letzten Jahren jetzt natürlich nochmal verstärkt aufgekommen sind. Das Thema Personalisierung als solches ist ja jetzt nicht ganz neu. Also ich meine, in der sozusagen alten Welt vor DSGVO in Kraft treten oder auch bevor das Thema Third-Party-Cookies so stark präsent war, hat man ja trotzdem sich mit Personalisierung beschäftigt. Das heißt, waren dann die zwei externen Faktoren der Hauptgrund für euch oder schon auch, dass ihr halt an neuen Use Cases arbeiten wolltet?
Also sowohl als auch. Und es ist ja, wie du sagst, jetzt kein neues Thema Personalisierung. Den Anspruch, die richtige Werbung oder das richtige Angebot zum richtigen Kunden, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu transportieren, das ist ja sozusagen Standardanforderung. Die Frage ist aber nur, was ist dafür notwendig und wie setzen wir das im Unternehmen um? Was brauchen wir auch alles an zusätzlichen technologischen Bausteinen und organisatorischen Voraussetzungen, um das auch realisieren zu können? Das klingt immer so einfach und damit beschäftigen wir uns in der Digitalbranche alle schon sehr lange. Aber am Ende ist natürlich die Frage, wie kriegen wir es umgesetzt? Und als Katalysator gab es natürlich dann schon das Thema Cookie-Loss und dass wir da auf jeden Fall einen dringenden Handlungsbedarf haben.
Okay, dann habe ich jetzt verstanden, was eure Beweggründe waren und dass ihr auch ganz gezielt Personalisierungs-Use-Cases auch umsetzen wollt. Lass uns noch mal ganz kurz ein bisschen über den Auswahlprozess sprechen. Was mich da natürlich interessiert, also wir müssen jetzt nicht über das RFP sprechen und wie lange das alles gedauert hat, aber vielleicht so die zwei, drei wichtigsten Beweggründe beziehungsweise Entscheidungsfaktoren, es sind ja eher, warum ihr euch für euren heutigen Anbieter entschieden habt.
Im Prinzip haben wir da natürlich entsprechend unsere Anforderungen auch wieder verschiedene Dimensionen, die dafür sprechen, warum wir einen bestimmten Anbieter ausgewählt haben. Das ist natürlich einmal auf der technologischen Seite der Aspekt, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall einen Partner und eine Technologieplattform, die in der Lage ist, sich auch in unsere Gesamtarchitektur einzubetten und mit der wir die Möglichkeit haben, auch flexibel zu agieren. Also, dass wir mit unterschiedlichen Schnittstellen arbeiten und dort auch flexibel sind, gewisse Bausteine einzubauen oder zu implementieren und auch wieder rauszunehmen im Bedarfsfall. Weil am Ende des Tages ist es ja so, keine Technologie bleibt so, wie sie ist, keine Anforderung bleibt so, wie sie ist. Das entwickelt sich alles weiter und da wollen wir natürlich als Unternehmen auch eine entsprechende Flexibilität haben. Das andere Thema ist, wie sind wir in der Lage, auch mit unseren Daten, die wir haben auf unserer Plattform, die entsprechend weiterzugeben, sodass wir da jetzt nicht eine feste Integration haben oder abhängig davon sind und Daten in ein externes Tool geben und gar nicht mehr da dran kommen. So, und dann haben wir natürlich auch noch die Dimension Anwendung oder Anwender. Wie gut sind die Tools bedienbar? Was haben sie denn außerdem auch noch an Features und Funktionalitäten in Richtung Zukunftsfähigkeit? Also wir haben ja auch das Thema ID-Anbieter, ID-Management, was wir natürlich auch noch mitdenken müssen. Wir hatten ja eingangs gesagt, wir sprechen auch über das Thema Third-Party-Cookie-Loss und was ist eigentlich dann der Identifier oder was sind die Identifier der Zukunft, um eben auch Offsite-Kunden wiedererkennen zu können. Und das muss natürlich auch alles mitgedacht werden. Und darüber hinaus, wo geht eigentlich die Zukunft hin? Weil wir sprechen ja hier auch von dem ganzen Thema Audience Management, ja, also der Handhabe einer Customer Data Plattform. Wie bilde ich Segmentierungen? Wie verarbeite ich die? Wie gebe ich die weiter? Und das will man ja eigentlich nicht alles händisch machen. Wie hilft eigentlich eine Plattform dabei, das möglichst gut zu automatisieren? Und welche Vorschläge kann auch eine Plattform da dazu
geben? Generell User Journey Management, ne? Weil wir sprechen jetzt auch nicht nur über einen Online-Kanal, also werden wir dann sicherlich auch noch im Verlauf des Gesprächs dazu kommen, sondern ja auch möglicherweise über andere Kanäle, Stichwort Omnichannel oder so ein Thema Retail Media, bin ich gleich gespannt, auch inwieweit ihr das eingebettet habt, aber das spielt ja auch mit rein, ja, nur ergänzend zu deiner Aussage. Okay, dann haben wir jetzt verstanden, warum ihr euch mit dem Thema CDP beschäftigt habt, auch was so die wichtigsten Entscheidungskriterien für die Auswahl eines Anbieters waren. Da ist natürlich jetzt sehr spannend, wie ihr die Zusammenarbeit organisiert habt, wie ihr das Projekt aufgezogen habt, wie dann verschiedene vielleicht auch Fachabteilungen neben euch beiden, ich sag jetzt mal Hauptprotagonisten, noch andere Kollegen, Kolleginnen dazugekommen sind. Könnt ihr mal ein bisschen erzählen, also ihr habt euch entschieden und dann was?
Ich kann ja erstmal kurz beginnen, wie Lisas Team und mein Team und wir die Zusammenarbeit gestaltet haben. Also nach der Implementierungsphase des Tools haben wir quasi einen Prozess für die Zusammenarbeit der beiden Abteilungen entwickelt und da dann auch ganz klar die Handlungs- und Verantwortungsbereiche klar abgegrenzt. Das heißt, hier kommt die Konzeption der Use Cases, die wir mithilfe der CDP umsetzen, immer aus meinem Bereich, also aus dem Performance Marketing. Mhm. Das heißt, wir definieren die Use Cases fachlich, wir bewerten den Business Impact und wir nehmen auch die Priorisierung der Cases vor, die wir umsetzen möchten. Und hinzu kommt auch, dass wir eben einen Biweekly-Austausch haben, also bereichsübergreifend, Lisas Team und mein Team, in dem wir dann eben auch immer aktuelle Use Cases gemeinsam teamübergreifend besprechen, Herausforderungen diskutieren und auch Lösungen und Ideen miteinander teilen und genau arbeiten eigentlich jetzt bereichsübergreifend so gut zusammen. Und Lisa, du kannst ja vielleicht noch ein bisschen was zu euch und den anderen Abteilungen.
Ja, was mich nochmal interessieren würde, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, ist auch die Implementierung, ne? Die sind wir jetzt so ein bisschen übersprungen, weil, also ihr habt ja einen Anbieter ausgesucht und dann war der ja nicht am nächsten Tag implementiert, sondern ja. Da hat ja vermutlich Lisas Team auch noch ein paar Schnittstellen anbinden müssen und so weiter. Also vielleicht, Lisa, kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, wie aufwendig war das, um welche Schnittstellen, Abteilungen als auch technologische Schnittstellen vielleicht ging es, um dann noch ein bisschen das weiterzuführen, was Theresa gerade schon angefangen hat, also Use Case Zusammenarbeit und so weiter.
Ja, vielleicht mal nochmal zu dem Gesamtrahmen. Also wer war daran überhaupt alles beteiligt? Das waren ja nicht nur wir. Wir haben das Projekt mit vorangetrieben, auch intern die verschiedenen Stakeholder und Beteiligten koordiniert, mit an den Tisch geholt. Mhm. Und wer war das jetzt eigentlich? Dazu gehört natürlich auf der einen Seite der IT-Bereich. Und um das ganz konkret zu machen, waren da auch unsere Architekten mit dabei. Die da einen Blick drauf gehabt haben, welche Systeme müssen angebunden werden, nach welchen Prinzipien müssen wir da vorgehen. Da waren unsere IT-Teams dabei, also die das Ganze auch umsetzen, die die Schnittstellen entsprechend programmieren und gebaut haben. Dann hatten wir die Kollegen aus dem Analytics-Bereich dabei, die eben für die, ja, wir sagen dazu, fachliche Datenversorgung oder Datenbereitstellung unterstützt haben, weil da müssen wir natürlich auch eine gewisse Einheitlichkeit haben und nicht nur, weil wir sagen, in der Datenaktivierung brauchen wir jetzt mal eben Daten und dann schieben wir die in ein System. Am Ende des Tages muss das Ganze ja auch eine gewisse Auswertbarkeit haben und dementsprechend wollen wir da einheitlich vorgehen und somit waren dann natürlich auch diese Teams beteiligt. Dann hatten wir auf der anderen Seite die entsprechenden Fachbereiche, die dann die Use Cases definieren und dafür sorgen, dass es einmal im Kampagnen-Setup natürlich alles vorbereitet ist, so dass man nach der technischen Implementierung die Daten aus dem System, also aus der Customer Data Plattform, überträgt, an die Systeme gibt, das prüft und dann entsprechend die Kampagnen auch aussteuern kann. Was jetzt in dem ganzen Prozess noch nicht ganz so durchkommt, ist natürlich auch der Bereich Datenschutz. Den brauchen wir natürlich auch bei aller Implementierung.
Ja. War was.
Sodass wir da natürlich auch die entsprechenden Voraussetzungen schaffen und auch einen Prozess haben, wie wir von der Idee auch in die Umsetzung kommen.
Okay, da waren jetzt ganz viele Abteilungen dabei und ja, die braucht man alle definitiv und Datenschutz ist da nochmal eine ganz besonders wichtige Facette. Kannst du nochmal vielleicht kurz beschreiben, also wie lange hat es gedauert von ihr ruft euren Anbieter an bis hin zu die ersten Daten sind geflossen und ihr habt vielleicht einen kleinen POC mal aufgesetzt? Also sprechen wir von einem halben Jahr, einem Vierteljahr, einem Jahr oder?
Also sagen wir mal, in Summe haben wir schon einmal ein Jahr benötigt, um alle notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Und was meine ich jetzt mit allen notwendigen Vorbereitungen? Also von den Use Cases über die Ableitung von Anforderungen bis hin, dass wir auch geplant haben, wie müssen wir das entsprechend umsetzen in unserer Organisation. Das ist ja ein neues Thema und nicht so, dass wir sagen, ach, wir möchten eine CDP jetzt mal einführen, jetzt stehen alle bereit. Das ist natürlich auch entsprechend vorher zu organisieren, alle Stakeholder abzuholen, alle an Bord zu haben, Verständnis zu schaffen, sodass eben diese Voraussetzungen auch geschaffen werden können.
Ja, auch Ressourcen dafür zur Verfügung zu haben. Ne? Da fängt es ja schon mal an, weil du sagst ja selber, also neues Thema. Das heißt, da sitzt jetzt kein CDP-Manager, der quasi ready ist und gerade nichts zu tun hat, sondern du musst ja auch entsprechend dann Kapazitäten bei den Leuten schaffen, ja.
Ja, absolut. So, und dann geht's natürlich auch los irgendwann mit dem ganzen Thema Ausschreibung und dann hat man sich irgendwann mal entschieden, welche die Plattform der Wahl ist. Dann gehen die internen Freigabeprozesse los und dann sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, so, jetzt ist alle Voraussetzungen geschaffen, der Vertrag ist unterschrieben, jetzt geht's los. Jetzt können wir die Erstimplementierung machen. Das heißt, wie kriegen wir das Stück Technologie, also diese externe Plattform, eingebunden in unsere Systemlandschaft. Und dafür haben wir 3 Monate gebraucht, so circa, dass wir gesagt haben, okay, das sind die ganzen technischen Dokumentationen, wie sieht das aus, wie muss das angebunden werden, welche zusätzlichen Datenpipelines müssen noch geschaffen werden. Und dann waren wir nach den 3 Monaten ready to start und haben dann sozusagen mit den ersten POCs, kann Theresa gleich auch nochmal was zu sagen, losgelegt und sind dann in die zweite Phase übergegangen. So kann man sich das vorstellen.
Okay, und das wäre tatsächlich spannend, Theresa, weil, also wie habt ihr die POCs dann definiert? Waren es kleine Use Cases mit dann irgendwie, ich sag's jetzt mal beispielhaft, 100 Euro Marketingbudget dahinter oder habt ihr da gleich relevante Kampagnen genommen? Also das ist ja ein bisschen die Frage der Skalierung dann auch, beziehungsweise wie viel man in den POC dann reinpackt am Anfang, oder?
Also wir haben uns erst, oder vielleicht nochmal kurz rein, welche Plattform wir zum Beispiel auch zuerst angeschlossen haben und dann komme ich gleich zu den Use Cases.
Ja.
Genau, also wir haben uns im Performance-Marketing, sagen wir mal, bei der Anbindung erstmal auf die größten Kanäle fokussiert, das heißt die Traffic- und umsatzstärksten Kanäle, um zum einen halt eben auch genug valide Daten für die Bewertung der Cases vorliegen zu haben und zum anderen auch schnell den Impact auf die Erfolgs-KPIs feststellen zu können. Das heißt, bei uns angeschlossen wurden als erstes Google, Meta, Criteo als unser Retargeting-Anbieter, Microsoft und unsere Full-Attack-Plattform Adform und haben dann erstmal mit Deutschland und Österreich als Märkte begonnen.
Gab's in dem Prozess der Anbindung der Plattformen irgendwelche Hiccups? Warum frage ich? Also ich habe ja auch mal eine CDP mit implementiert und da hatten wir halt die ersten Herausforderungen schon bei den Matchings, ja, dass die teilweise nicht richtig funktioniert haben, die Match-Rates teilweise zu gering waren, die APIs teilweise noch nicht ausgereift waren. Also welche Erfahrungen habt ihr da gemacht?
Da haben wir, muss ich sagen, durch die Bank gute Erfahrungen gemacht. Zum einen gab es schon viele Konnektoren, die in der Plattform drin waren, die wir sozusagen nur noch anbinden mussten. Wo wir Herausforderungen hatten, waren teilweise Anbindungen, wo jetzt keine Standardkonnektoren von dem Plattformanbieter verfügbar waren. Herausforderungen in dem Sinne, da mussten wir uns auch erstmal dann zusammensetzen, drüber sprechen, was ist das für eine Plattform, die angebunden werden musste. Das musste sich technologisch angeschaut werden und dann auch erstmal gebaut und getestet werden. Das muss man natürlich berücksichtigen, aber das waren auch nicht jetzt irgendwie Plattformen, die wir primär jetzt wie Google, Meta etc. Da gesehen haben, sondern zusätzlich anbinden wollen.
Okay. Ich habe jetzt gerade schon das Thema Match Rates kurz angesprochen. Das finde ich mal ganz interessant. Könnt ihr da Zahlen nennen oder Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Also wie gut oder schlecht die Match Rates sind?
Also die Match Rates, die variieren natürlich von Plattform zu Plattform. Genau. Ich kann mal sagen, dass sie derzeit zwischen so 16% und 37% liegen. So jetzt variiert, wie gesagt, zwischen den Plattformen, die wir derzeit angebunden haben. Das liegt natürlich zum einen daran, also die Permissions zu haben, überhaupt dann, sagen wir, Datenschutz, Einschränkungen, die auch zu niedrigeren Matchrates führen oder auch unterschiedliche Daten von Kunden. Also Kunden nutzen ja öfter auch unterschiedliche E-Mail-Adressen, es eben immer ein bisschen herausfordernd macht. Wir arbeiten aber natürlich stark daran, diese Matchrates deutlich zu verbessern. Das heißt, wir möchten weitere Identifier nutzen und auch E-Mail-Hashes im Bestellprozess mit übergeben, sodass wir hier mehr Daten zur Verfügung haben, die dann eben auch die Match-Rates künftig verbessern. Aber so 16-37% würde ich sagen, ist es aktuell bei uns so roundabout.
Was meinst du gerade mit gehashten E-Mails im Bestellprozess? Weil, also ich denke, dass am Ende ich ohnehin Consent abgefragt bekomme in der Strecke, oder was meinst du damit?
Ja, genau, also auch über unser Cube-Team möchten wir eben im Login, in dem Ereignis dann im Kundenaccount unseren Kunden quasi die E-Mail-Adressen, die in dem Bestellprozess übergeben werden, nochmal an die CDP mit übergeben.
Okay, lasst uns mal über Use Cases sprechen. Bei Use Cases finde ich es immer total spannend, wie skalierbar die sind. Und ich hatte mal vor einiger Zeit eine Diskussion mit dem Professor Dr. Bernhard Wecke, der war bei mir im Podcast, da ging es um ein anderes Thema tatsächlich, um KI, also KI-Prozesse und Tools im Marketing. Aber man kann es trotzdem so ein bisschen vergleichen, weil wir haben darüber gesprochen, wie man KI am besten implementieren sollte. Und seine These war, fang nicht an, irgendwo im stillen Kämmerlein mit kleinen Use Cases, weil die interessieren dann auch keinen, sondern fang auf relevanten Geschäftsprozessen an. Also such dir Use Cases, die wirklich auch einen Uplift bringen und dann in den KPIs halt, wenn sie funktionieren natürlich, Spaß machen. Aber seid ihr auch mit einer ähnlichen These rangegangen oder hattet ihr auch ein paar kleine, ganz am Anfang, also gleich als ihr gestartet seid, nach der Implementierung, wo ihr gesagt habt, naja, da können wir jetzt erstmal, ich sag's jetzt mal, nichts kaputt machen?
Genau, also wie gesagt, wir haben halt mit diesen Basic Cases begonnen. Ich glaube, damit kann man auch prinzipiell nichts kaputt machen. Wir nehmen die Priorisierung eben immer nach Impact vor. Also zum einen, wo haben wir aktuell die größten Einschränkungen und wo sehen wir für Bräuninger auch den größten Mehrwert und nehmen dann halt immer eine Priorisierung vor. Also wir berechnen für jeden Use Case eben immer einen Business Impact im Vorhinein. Und tun dadurch dann halt eben die Reihenfolge bilden, was wir zuerst umsetzen möchten. Und Kennzahlen, die wir da berücksichtigen, sind natürlich Umsatz, Effizienzsteigerung oder aber auch mal ein Wachstum in einer bestimmten Zielgruppe. Wir haben aber auch natürlich mal feststellen müssen, dass manche Cases, die wir umgesetzt haben, halt keinen Impact hatten, beziehungsweise einfach auch dann im Endeffekt zu klein waren, um den relevanten Impact messen zu können, ne? Und ansonsten fokussieren wir uns aber schon, sagen wir mal, immer auf die Cases, die auch genug Daten haben, wo wir auch schnell den Impact feststellen können.
Weil ich glaube, das mit der zu kleinen Audience ist ja super relevant, ne? Also selbst wenn man ein größerer Werbetreibender ist, also das ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit, ich meine, ich war bei O2, das ist immerhin einer der größten Mobilfunkanbieter oder nach Kunden sogar der größte in Deutschland. Selbst da war es so, wenn man die Cases zu klein geschnitten hat, dadurch, dass ja dann auch die Matchrates dann teilweise relativ gering sind, hat man dann einfach gesehen, dass man überhaupt keine Traktion auf die Kampagnen bekommen hat. Ne? Und dann hast du irgendwie so eine Kampagne, die da hintümpelt mit ein paar Klicks und passiert nicht viel. Und dann kannst du eigentlich noch nicht mal wirklich sagen, war das jetzt gut oder schlecht, weil du schlicht und ergreifend halt keine Masse drauf bekommst.
Genau, und das ist vor allem, sagen wir mal, in den kleineren Ländern. Also ich meine, Deutschland ist, sagen, ist ja unser größtes Land, dementsprechend auch die meisten Daten. Aber jetzt, wenn wir in die kleineren Länder gucken, haben wir jetzt, also wir haben ja Österreich und Schweiz jetzt noch nachgerollt oder nachgezogen, was die CDP betrifft, sehen wir das schon, dass wir einige Cases einfach feststellen müssen, dass die Audiences viel zu klein sind. aktuell noch?
Also was wir auch in dem Prozess machen, ist, dass wenn wir den Case definiert haben, das auch vorher erstmal gegenzuchecken und so eine grobe Rechnung zu machen, wie viele Daten sind denn oder wie viele Datenpunkte sind denn überhaupt verfügbar, bevor wir dann sozusagen einfach den Case live nehmen und dann mal gucken, was kommt denn dann potenziell hinten bei rum. So, und da haben wir natürlich auch entsprechende Mechanismen, dass wir sowas wie eine Reichweitenplanung vorab oder ein Reichweitencheck einbauen, um dann auch besser dann die Cases zu priorisieren. Und die, von denen wir schon wissen, das ist zu klein, da gehen wir gar nicht weiter.
Und haben dann, wenn wir jetzt zu den Use Cases kommen, uns auch erstmal dort auf die Basic Cases konzentriert, sind wir die so die reguläre Customer Journey sichern, also Warenkorbabbrecher, PDS, Lister-Page-Views und Visits und haben uns dann zu größeren und deutlich spezifischeren Cases weitergehangelt. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen an Cases, die wir zum Beispiel umgesetzt haben. Also einer für uns sehr wichtiger Case war zum Beispiel der Ausschluss von bestehenden Kunden innerhalb unserer Prospecting-Kampagnen. Mal zum einen die Neukundenquote zu erhöhen und die, sagen wir mal, die User auch ohne Streuverluste dediziert ansprechen zu können und auch Budgets wieder sauber allokieren zu können. Aufgrund der vorhin beschriebenen Herausforderungen, die Lisa eben auch genannt hat, Signalverluste und Co., war halt eben zuletzt eine saubere und gezielte Neukundenansprache eben nicht mehr möglich. Und dadurch waren natürlich irgendwie auch gewisse Ineffizienzen zu spüren. Und durch die Bereitstellung einer Bestandskunden-Audience in der CDP waren wir dann halt wieder in der Lage, saubere Ausschlüsse in den Marketingkanälen durchzuführen, um die Budgets dann eben auch wieder zielgerichteter rein für die Neukundenakquise einzusetzen. Hier konnten wir halt einen deutlichen Uplift in den Neukunden erzielen, durch diesen Ausschluss zum Beispiel mithilfe der CDP.
Der ist nämlich ganz spannend, der Case, weil, also den kenne ich natürlich, habe ich auch schon häufiger gehört, aber das ist tatsächlich ein total relevanter, also naheliegend, aber auch relevant, weil ich meine, ich habe es auch schon erlebt, dass ich dann irgendwie Ex-Kollegen Gedanken gemacht haben, ja, was können wir denn jetzt wahnsinnig fancy da irgendwie zusammenbauen an Nitty-Gritty-Cases, ja, hier auf diesem Produkt noch das und mit der kleinen Audience und so, was dann am Ende ja vielleicht gar nicht skalierbar ist. Aber der ist ja skalierbar, weil am Ende den Case hat ja mehr oder minder jeder und ist halt ohne CDP schlicht und ergreifend nicht umsetzbar. Ja, deswegen wollte ich nur kurz dazu sagen, naheliegend, aber halt auch wichtig.
Genau, und wir haben halt eben bei der Definition der Cases gucken wir halt eben auch immer erstmal, also wo haben wir die größten Einschränkungen cookie-basiert, um dann halt eben auch die Priorisierung vorzunehmen, also welche Cases wollen wir zuerst umsetzen. Und es sind halt dann meistens die, wie du schon gesagt hast, gar nicht fancy sind, sondern sich vielleicht auch ein bisschen langweilig anhören, aber doch tatsächlich einen großen Impact haben, tatsächlich was die Steuerung betrifft. Genau, jetzt nochmal noch ein weiteres Beispiel, war zum Beispiel die gezielte Ansprache von Luxus-Neukunden. Also Bräuninger ist ja auch im Luxussegment positioniert und bietet ein großes Sortiment an Luxusartikeln an. Und da ist natürlich dann auch die Ansprache an Kunden genau in diesem Segment für uns halt eben auch besonders wichtig. Das heißt, das Ziel war hier, einen Case zu bilden für Neukunden mit einem gewissen Luxusinteressen. Das heißt, was haben wir gemacht für die gezielte Ansprache von den Kunden mit einer hohen Luxusaffinität? Haben wir eine Custom Audience erstellt und diese beinhaltet eben eine Verknüpfung unterschiedlicher Attribute und besteht aus einem Verschnitt von Neukunden und dem Attribut Luxusaffinität innerhalb von einem Segment. Das heißt, wir haben über die CDP eine Bestandskunden-Audience definiert, die wir dann als Ausschluss genutzt haben und haben intern über unser Cube-Team noch eine Audience auf Luxusinteressen gebildet. Und hierdurch hatten wir dann eben eine Custom-Audience, die beides bedient, wo wir dann deutlich gezielter die Kunden mit dieser Affinität eben ansprechen konnten und dann wirklich gute Ergebnisse sowohl in der Neukundenquote, aber auch in der CTR sehen konnten, wo man dann eben sieht, dass das Targeting doch deutlich gezielter war und die Werbebotschaften auch personalisierter für die Zielgruppe eingesetzt werden konnten.
Aber das heißt, es ist auch eine Art Retargeting-Case dann gewesen, oder? Also die Affinitäten, die habt ihr festgelegt, basierend auf dem On-Site-Behavior, richtig?
Genau, richtig.
Und dann das Segment entsprechend gebaut, okay.
Genau.
Nochmal eine Frage an Theresa zu Online-Marketing-Use. Bevor Lisa, ich gerne dir auch ein paar Fragen stellen würde zu weiteren Use Cases. Das Thema Cross- und Upselling, wie relevant ist das für euch im Rahmen der CDP?
Aktuell würde ich sagen, noch nicht so relevant. Das heißt, wir konzentrieren uns eigentlich erstmal auf Cases, wie Beispiele, die ich gerade eben halt auch genannt habe, oder auch spezifischere Personalisierung, jetzt von gewissen Kundensegmenten oder auch, sagen wir mal, User, die auch, sagen wir mal, zum Beispiel überdurchschnittlich hohe Warenkörbe haben, dieses Segment weiter auszubilden, auszubauen oder auch Lookalikes auf solche User zu bilden, um qualitativ gute Neukunden zu erzielen. Upselling und Cross-Selling haben wir tatsächlich bisher noch kein Case live genommen, ist aber auf jeden Fall auch in der Planung, aber derzeit bei uns erst noch eine untergeordnete Rolle.
Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, also eine CDP ist ja nicht nur für die Performance-Marketing-Kanäle total spannend, sondern gibt auch sowas wie CRM. Ich hatte es eingangs schon mal ganz kurz erwähnt, Retail-Media, auch was jetzt ganz, ganz starker Trend ist, wo ihr ja auch dabei seid. Lisa, kannst du mal ein bisschen beschreiben, welche Cases ihr in dem Bereich noch umsetzt oder generell in welchen anderen Kanälen die CDP eine Rolle spielt?
Ja, gerne. Also ich würde es erstmal differenzieren in, was sind Eigenvermarktungscases, die jetzt noch über Performance-Marketing hinausgehen. Und dann können wir gerne nochmal separat auf das Thema Retail-Media schauen. Im Grunde haben wir natürlich mit den Performance-Marketing-Cases jetzt mal gestartet und da auch sehr gute Erfolge erzielt. Aber wie du schon gesagt hast, sind das natürlich nicht die einzigen Kanäle, auf denen sich der Kunde bewegt. Und wenn wir natürlich dem Anspruch gerecht werden wollen, kanalübergreifend und einheitlich die Kunden anzusprechen, gehört da natürlich auch noch deutlich mehr dazu. Das heißt, da haben wir uns natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie binden wir eigentlich unsere On-Site-Platzierungen an, wie kriegen wir das auch in die App projiziert und wie schaffen wir das eigentlich auch im Kontext CRM uns weiterzuentwickeln. Und im Bereich On-Site haben wir auch ein weiteres Tool, kein Geheimnis, man kann das ja auch entsprechend in den Datenschutzeinstellungen sehen, bei uns mit Dynamic Yield, wo wir dann entsprechend die CDP angebunden haben und dort die On-Site-Flächen dann gezielter adressieren wollen.
Ganz kurze Frage, weil jetzt haben wir über fast alle Anbieter gesprochen und auch über einen On-Site-Anbieter. Mit welcher CDP arbeitet ihr überhaupt damals?
Haben wir jetzt unterschlagen.
Ihr wollt ja keine Werbung machen, aber ich meine, wir sind ja in einer Branche, wo man die Anbieter alle kennt. Insofern, mit wem arbeitet ihr?
Genau, wir haben uns entschieden, mit SEOTAP als Partner ins Spiel zu ziehen sozusagen und setzen dann entsprechend deren Plattform für das ganze Thema Segmentierung, Profilbildung und automatisierte Bereitstellung ein.
Okay, gut. Wir hatten ja vorhin ja auch schon ganz kurz Adform, Theresa, hattest du schon erwähnt. Dann versteht man so ein bisschen euer Martech-Setup und mit wem ihr zusammenarbeitet. Aber sorry, Lisa, ich habe dich jetzt unterbrochen. Du warst bei On-Site-Teaser-Aussteuerung über Dynamic Yield.
Genau, das ist ein Part, dem wir uns widmen und dann schauen wir uns natürlich auch an, wie kriegen wir unsere CRM-Welt angebunden. Also wenn ich von CRM-Welt spreche, dann haben wir da Kanäle wie ein Newsletter, App-Push, beispielsweise haben die Triggered-Mails und was eben alles dazugehört. Und da gibt es ja eigentlich auch schon ein bestehendes Setup. Das gab es ja schon, bevor wir uns mit Customer-Data-Plattformen beschäftigt haben, sonst könnten wir kein CRM betreiben. Und da hat man natürlich klassischerweise auch bestehende Selektionsmanagement-Tools. Und da ist natürlich für uns die Frage, wie kriegen wir dann die Mehrwerte aus der Customer-Data-Plattform, wo wir eben ganzheitliche Kundenprofile erstellen und bereitstellen mit dem Thema Selektionen übereinander und arbeiten da mit dem CRM intensiv an Cases, sodass wir spezifische Kommunikationen, die heute über den Newsletter rausgehen oder über den App-Push, auch noch kanalübergreifend aussteuern können.
Das sind die Eigenvermarktungs-Use-Cases, wie du sie genannt hast. Was macht
ihr darüber hinaus? Wir hatten ja noch eine zweite Säule eben angesprochen. Das ist das ganze Thema rund um Retail Media. Auch das gucken wir uns natürlich an. Da möchte ich aber nicht so viel drüber verraten. Das ist sicherlich nochmal einen eigenen Podcast wert, aber da sind wir natürlich auch dran an dem Thema.
Okay. Genau, müssen wir nicht vertiefen. Da ist entweder kurz vor diesem Podcast oder in der nächsten Woche nach diesem Podcast, wenn ihr da draußen, liebe Zuhörer, das hört, auch die Folge mit Obi erschienen zum Thema Retail Media. Und wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann eine noch zu Retail Media bei euch. Und du hast recht, das ist eine eigene Folge. Okay, aber zumindest haben wir verstanden, auch da spielt eine CDP eine Rolle, hat eine Relevanz. Weil mir geht es ja jetzt in erster Linie darum, mal mit euch zu besprechen, wo kann eine CDP überall helfen? Ja, und das haben wir jetzt ganz gut, glaube ich, aufgerollt. Jetzt nochmal zur Zusammenarbeit. Theresa, du hast schon mal angesprochen eingangs, also ihr habt mittlerweile Weeklies etabliert und so weiter. Könnt ihr da noch ein bisschen drauf eingehen, wie man es jetzt schafft, das Thema in live in die Organisation so zu etablieren, dass eine CDP nicht mehr ein Sonderprojekt ist, sondern in das ganz normale Tagesgeschäft von allen Kollegen, Kolleginnen, die damit zu tun haben, mit übergeht und ganz normal mitgemanagt wird?
Ja, erzähle ich auch gerne nochmal aus meiner Perspektive ein bisschen. Also wir hatten ja eingangs gesagt, wie seid ihr das Projekt CDP angegangen? So, natürlich war das am Anfang ein Projekt, aber aus dem Projekt ist ja dann auch irgendwann ein, wie wir es so schön sagen, Standardbetrieb geworden. Und da mussten wir uns natürlich auch im Vorfeld schon Gedanken darüber machen, wie kriegen wir das organisatorisch implementiert? Was ist dafür notwendig? Und dementsprechend ist dann eben auch in meiner Abteilung der Data Activation Part deutlich gewachsen. Da gibt es ein kleines Team, das sich Data Solutions nennt. Und dort findet dann eben der ganze Part statt, sich einerseits mit den technologischen Anbindungen an die Marketingpartner zu beschäftigen, aber eben auch auf der anderen Seite mit dem Thema Use Cases Challenging, Datenbereitstellung und die gesamte Koordination mit den Abteilungen Analytics und auch der IT. Und dann natürlich entsprechend ist es so ein Stück weit unsere Aufgabe, die Cases auch ins Unternehmen reinzutragen, aufzuzeigen, was wir für Mehrwerte geschaffen haben, aber eben natürlich auch auf der anderen Seite, wo haben wir noch offene Potenziale, die wir uns schnappen können und dann auch aktiv auf die Bereiche zuzugehen und gemeinsam zu überlegen, wie kommen wir da zum Ziel? Ne, weil es ist nicht so, dass wir von Anfang an schon, eine CDP-Abteilung hatten oder dass schon von Anfang an alles da gewesen ist, sondern das mussten wir uns gemeinsam erarbeiten, gemeinsam Prozesse definieren, die Schritt für Schritt dann ausrollen. Und dann haben wir uns das natürlich auch angeschaut, wie funktioniert das denn? Sind wir da gut unterwegs? Machen wir das Ganze auch in der Arbeitsweise effizient und effektiv? Und haben dann immer nach und nach entsprechende Anpassungen vorgenommen, so dass wir das dann auf der Ebene jetzt so implementiert haben.
Was heißt, wir schauen uns das an? Also habt ihr da ganz gezielt einen Audience Manager sitzen beispielsweise, der das sozusagen jetzt als Hauptaufgabe hat? Oder sind die Teams entsprechend mittlerweile unterwegs, dass auch ein, ich sage es mal beispielhaft bei Theresa im Team, ein Display Manager das mitdenkt automatisch und Cases selbst entwickelt, die dann wiederum Lisa vielleicht an dein Team heranträgt. Also sozusagen gibt es eher eine zentrale Stelle, die in der Verantwortung ist, jetzt die CDP zum Leben zu erwecken, oder habt ihr das mehr oder minder im Team so etabliert, dass alle Beteiligten sich Cases überlegen, die Sinn machen, vielleicht auch mal keinen Sinn machen?
Ich kann vielleicht das nochmal aus meiner Brille nochmal wiedergeben, wie wir das bei uns gemacht haben. Also wir sagen, da gab es jetzt keine Zusatzressourcen, die erstmal für die CDP innerhalb des Performance Marketing eingesetzt wurden, sondern das ist tatsächlich, wird von den eigenen Kanalmanagern mitgetrieben. Das heißt, alle Cases wird jetzt angenommen von einem SEA-Manager oder Display oder Paid Social mitgedacht und dann auch technisch und operativ in die Kanäle eingetragen oder eingestellt. Das heißt, sowohl die Konzeption, das Brainstorming, die Impact-Bewertung, die Erfolgsmessung, aber auch die tatsächliche Umsetzung in den Kanälen kommt von den aktuellen normalen sozusagen Performance-Marketing-Managern, die davor auch schon im Team waren, merken aber schon jetzt auch, dass das mit immer mehr Use-Cases, mit immer mehr Ländern, die dazukommen, natürlich auch kapazitätstechnisch nicht mehr umsetzbar ist. Das heißt, wir suchen auch zusätzliche Positionen wie Audience Orchestrator, die sich eben halt auch strategisch rein darum kümmern, damit wir das Team zum einen immer ein bisschen entlasten, noch jemand haben, der sich nur darauf konzentriert und overall treiben tut das ganze Thema, würde ich sagen, also überwiegend natürlich Lisa als Hauptverantwortliche, aber wir unterstützen uns da schon auch gegenseitig, das mit ins Unternehmen zu tragen, auch die Ergebnisse zu präsentieren, Damit man auch die Leute oder die Abteilungen, die da auch mit unterstützen, wie das jetzt zum Beispiel das Cube-Team, was ich vorhin erwähnt habe, eben auch eine Resonanz bekommen für die Arbeit, die sie damit investieren, was wir für Ergebnisse eben auch erzielen.
Aber jetzt sagen wir mal, wir können ja mal ein Beispiel durchspielen. Also das Thema Bestandskundenausschluss in Neukundenkampagnen. Da brauchst du ja ein Segment. So, das ist ein sehr einfaches jetzt, ja, und sehr breites Segment. Nichtsdestotrotz, in der CDP muss das eine anlegen. Sitzt der bei dir im Team, Theresa, oder hast du eine Kolleginnen, Kollegen, lies mal, okay. Das heißt also in dem Fall, also sagen wir mal, ne, ich spiele es mal durch, nur damit wir es einmal verstehen. Also bei Theresa sitzt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die die Idee hat, hey, ich möchte jetzt gerne meinen Display-Prospecting-Kampagnen, die Bestandskunden, endlich mal nicht mehr ansprechen, damit das sauber ist. So, dann pingt er eine Kollegin, Kollegen bei dir, Lisa, im Team an, der dann in der CDP das sozusagen operativ anlegt als Segment und zur Verfügung stellt, in allen Kanälen.
Ja, genau, vom Grundsatz her ja. So sind wir gestartet, dass wir für neue Segmentierungen das so handhaben und einerseits die entsprechenden Datenattribute verfügbar haben und auf der anderen Seite natürlich das Segment auch bilden und von dort aus in die Kanäle reinpushen. Das ist sozusagen unser Start-Setup. Es ist aber auch so, dass wir im weiteren Verlauf das so machen, dass wir die Fachbereiche, die Kollegen, die darin arbeiten, auch enablen, das selber zu tun, da nicht irgendwo als Bottleneck aufzutreten. Also das müssen wir mal auf jeden Fall an der Stelle differenzieren. So funktioniert das jetzt. Und wenn wir dann auch entsprechend an dem Punkt sind, dass wir Standardsegmentierungen verfügbar haben, dann sind die entsprechenden Kanalmanager das auch selber zu tun und innerhalb der Standardsegmentierungen dann Verknüpfungen beispielsweise zu bilden und weitere Untersegmente. Dass wir dann eben aus meinem Team heraus auch so eine Art Governance haben auf die Segmentierungen, dass das am Ende nicht Kraut und Rüben ist, weil Auswertbarkeit ist für uns auch ein Thema und da brauchen wir...
Also Namenskonventionen, Strukturen etc., Zugriffsrechte in der CDP, das kann man ja alles regeln, aber sozusagen die Idee ist, dass ihr auch Schulungen gebt oder macht ihr vielleicht jetzt schon, da ein gewisses Enablement auch von den Fachexperten dann möglich ist. Okay, das ist ja grundsätzlich ein Thema, ne? Also im Bereich Analytics ist es sehr ähnlich. Also kannst du natürlich sagen, die Analytics-Abteilung ist eine Dienstleistungsabteilung und stellt jetzt jeden Report hin, den vielleicht ein Performance-Marketing-Manager benötigt. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, dass zum gewissen Grad auch die Leute enabled sind, sich selber mal einen Report zu bauen und ein Dashboard zu interpretieren. Ist ja ähnlich jetzt hier bei dem Thema, ne? Also wo du sagst, so, naja, du kannst jemanden hinsetzen, der baut jetzt den ganzen Tag Segmente, aber am Ende macht es ja deutlich mehr Sinn, das so ein bisschen zu skalieren, indem man das in die Organisation trägt, wie du sagst. Und damit vielleicht ja auch, ist ja auch ein wichtiger Aspekt, die Lust am Thema weckt, oder? Weil, also ich stelle es mir vor, wenn ich jetzt Display-Manager bin und briefe den ganzen Tag nur per E-Mail irgendwie den Kollegen oder die Kollegin rechts von mir, der dann Segmente baut, ist ja weniger spaßig, wie wenn ich vielleicht mal selber mir Segmente bauen kann und dann auch sozusagen das Verständnis fürs technologische Setup auch vielleicht nochmal größer ist, als wenn man das jetzt nur separat zentral aufhängt in einer Abteilung.
Ja, absolut. Es ist aber auch nicht nur das technologische Verständnis, was da dann eine Rolle spielt, sondern auch die End-to-End-Sicht, die du als Display-Manager dann auf den Kunden hast und deinen Case ganzheitlich verstehst und weißt, an wen geht das eigentlich raus, wie ist die jeweilige Kundengruppe definiert, was sind für Systeme beteiligt, wie sieht das Ökosystem aus, um da auch entsprechend Optimierungen vorzunehmen oder auch eben einen deutlich breiteren Horizont zu bekommen auf den Kundenworkflow.
Ja, absolut, ja. Eine der wichtigsten Fragen, die würde ich abschließend mit euch ganz gerne jetzt nochmal kurz durchgehen, ist natürlich das Thema wirtschaftliche Bewertung. Das haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Ich meine, CDP kostet normalerweise Geld, so wie alle Tools, die man im Unternehmen anschafft. Und da würde es mich nochmal interessieren, wie ihr da rangegangen seid. Also wie habt ihr Business Cases gerechnet? Wie auch verargumentiert ihr jetzt die lebenden Cases, um für euch auch irgendwann die Frage beantworten zu können, vielleicht könnt ihr es heute schon beantworten, lohnt sich eine CDP, ich frage jetzt mal so platt, oder ist es erstmal ein Kostentreiber, weil Technologie da ist, man braucht Leute und kann zwar personalisieren und tolle Cases umsetzen, aber so richtig, wenn man es auf den Euro rechnet, ist es vielleicht noch nicht, in Klammern, effizient. Wie seid ihr da rangegangen, wie seid ihr jetzt unterwegs?
Genau, also wie du schon sagst, ist natürlich eine CDP nicht kostenlos und am Anfang natürlich auch erstmal ein Invest, den man ins Unternehmen investiert. Und das heißt aber, es rechnet sich ja später. Ich würde schon sagen, dass sich die CDP für uns lohnt und overall die ersten eineinhalb Jahre, dass wir eben sehr zufrieden sind mit den Ergebnissen. Wir sehen, dass die CDP-Audience, sagen wir mal, im Vergleich überdurchschnittliche Performance zu den Cookie-basierten Audiences erzielen kann und wir auch in den Performance-KPIs deutlich positiver abschneiden, was Effizienz, Conversion Rate und Co. betrifft. Und es sind ja auch noch, sagen wir, andere Punkte, die auch dazu führen. Also ich meine, durch die CDP können wir dem Signalverlust und den Trend an stagnierenden Audiences wieder entgegenwirken, können die Reichweite im Retargeting wieder erhöhen und schaffen dadurch auch eben eine nachhaltige Skalierung der Kampagnen, was aber natürlich nicht zu Beginn der Implementierung stattfindet, sondern eben auch etwas nachgelagerter. Und da braucht man eben auch ein bisschen Zeit, die man sich geben muss. Und wir haben natürlich einen Business Case gerechnet, der vor allem sich dann eben auch auf die ganzen Use Cases bezieht, die wir umgesetzt haben. Mhm. Das heißt, wir haben erstmal eine Prognose abgegeben, was denken wir, konnten wir jetzt ab beispielsweise 2024 mit den Use Cases erwirtschaften und haben auch darauf aus den basierenden Cases eben auch immer nochmal, sagen wir mal, eine Prognose natürlich für die kommenden Jahre abgegeben und dort ist auch eine Art Festigung enthalten. Das heißt, denken wir schaffen das dieses Cases auch jetzt, sagen wir mal, Berücksichtigung zu Match Rates und Co., zu den Einschränkungen, die wir auch da haben, wo wir uns noch verbessern müssen, das zu 100% zu erreichen, oder denken wir, das wird 60% möglich. Und diese Business Cases kommunizieren wir natürlich auch ganz transparent im Unternehmen. Aber so haben wir uns ein bisschen, was die Wirtschaftlichkeit geht, eben an das Thema herangenähert. Das heißt, wir haben zum ersten natürlich diese Kosten der Implementierung, aber dann eine Amortisierung der Kosten durch die umgesetzten Cases und den Zusatzumsatz und der Effizienz, die wir darüber erwirtschaften.
Ja, und also Zusatzumsatz, du hast ja gerade gesagt, das ist ja nicht nur Zusatzumsatz, sondern man schafft es ja auch vielleicht verlorenen Umsatz wieder zurückzuholen, dadurch, dass sich der Markt verändert, ne? Stichworte, genau. Cookies hast du gerade wieder genannt, überhaupt die Adressierbarkeit von auch Retargeting Audiences. Ja. Das heißt, eigentlich könnte man ja auch sagen, wenn ihr dabei pflichtet, beziehungsweise du hast ja eigentlich mehr oder weniger in die Richtung schon formuliert, Theresa, dass man sich damit ein Stück weit Möglichkeiten ja wieder zurückholt, die wir in der Industrie verloren haben.
Natürlich, also ich meine, die Punkte, die auch dafür sprechen, ist mein, also die Steigerung der Marketing-Effizienz, Lisa hat es ganz zu Beginn gesagt, ne, und die Verbesserung der Datenqualität, ne, das ist natürlich einen auch einen Vorsprung durch die Nutzung der First-Party-Daten, sagen wir mal, bietet, dann die ganze Revitalisierung der Audience im Retargeting-Bereich, die man verloren hat, und die Wiedererhöhung der adressierbaren Reichweite. Dann hat man eben auch noch die Verbesserung der Neukundenquote. Ja, das darf man auch nicht vergessen, durch, sagen wir mal, simplere Ausschlüsse. Mhm. Und man schafft halt allgemein eine viel gezieltere und kundenorientiertere Ausspielung. Und das sind halt die Effekte, die man darüber erzielt, aber natürlich nicht von Tag Null, sondern eben dann, sagen wir mal, in den kommenden Monaten und Jahren, die man dann eben langfristig auch investiert.
Ist eher ein Marathon als ein Sprint, glaube ich, kann man festhalten. Ne? Weil ich meine, ihr seid jetzt seit eineinhalb Jahren unterwegs. Ja. Das ist auch so ein bisschen die zweite Frage. Vielleicht könnt ihr da noch was zu sagen. Also jetzt im Hinblick auf so die nächsten eineinhalb Jahre. Was sind so eure Erwartungshaltungen, Pläne in Bezug auf die CDP?
Also mal erstmal rückblickend können wir sagen, dass wir 2024 im Vergleich zum prognostizierten Business Case deutlich besser abgeschnitten haben tatsächlich, als wir gedacht hätten. Das heißt, wir haben, sagen wir mal, jetzt mal den Umsatz auch betrachtet, 30% über unseren Erwartungen gelegen. Und die Übererfüllung kommt hier aber auch wirklich hauptsächlich getrieben durch das größte Land Deutschland. Wissen aber hier, dass wir aufgrund den kleineren Märkten da eben noch ein paar noch ein bisschen Luft nach oben haben, was die Audience-Größen betrifft, wo wir jetzt dran arbeiten, und gehen jetzt 2025 aber auch nochmal von einem weiteren Wachstum aus, zum aktuellen Business Case von roundabout 20% im Umsatz, den wir uns für 2025 jetzt eben nochmal vornehmen.
Lisa, möchtest du was ergänzen? Und was sind deine Erwartungshaltungen?
Ja, meine Erwartungshaltung ist, dass wir da natürlich noch deutlich mehr rausholen, als wir das zum heutigen Zeitpunkt machen. Das hatten wir ja jetzt auch in der Folge so ein Stück weit schon beleuchtet, wo noch Potenziale sind. Und natürlich sind wir mit, nur weil wir jetzt eine Customer Data Plattform implementiert haben und die da ist, noch nicht am Ende der Fahnenstange. Und da gibt es natürlich auch noch deutlich mehr in Sachen auf den eigenen Reichweiten, die Anbindungen zu schaffen und eben dann noch im Ausbau auf weiteren externen Reichweiten und eben den Möglichkeiten zu schauen, wie kriegen wir die Adressierbarkeit noch deutlich verbessert.
Also Stichwort Match Rates meinst du ganz konkret. Okay, super spannend. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die Zuhörer da draußen, immer wieder auch zu hinterfragen, ja, welche Cases setzen andere um. Die sind Business Cases auch, von euch höre ich jetzt, die sind sehr positiv, das ist schön zu hören. Meine Erfahrung ist, es ist wirklich ein Marathon und kein Sprint, also die Erwartungshaltung, ich implementiere jetzt ein CDP, nach 2 Wochen habe ich wunderbare Ergebnisse und alles läuft, die darf man glaube ich nicht haben, das ist auch wichtig. Am Ende habt ihr einen sehr guten, schönen Einblick gegeben, vielen Dank dafür.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Danke Theresa, danke Lisa. Danke. Wir sind jetzt raus.